Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen zum Treffpunkt auf DRS1. Ich nehme an, ihr seid schon mehr oder weniger alle aufgestanden. Ich eigentlich auch, bin aber jetzt wieder im Bett. Und da bleibe ich auch die nächsten 2 Stunden. Wir senden nämlich aus dem Bett. Das ist ein sehr aufblasbares. Wir haben es hier bei uns im Studio aufgestellt. Früher haben ja die Könige im Bett ihre Gäste empfangen zum Teil. Und heute machen wir es gerade genau gleich. Meine Gäste und ich sitzen zusammen auf der Bettkante. Wir reden nämlich über das Möbelstück, wo wir immerhin ein Drittel von unserem Leben drinnen verbringen. Und zwar sind wir nie allein im Bett. Es ist immer jemand bei uns. Kleine Tierchen, Milben oder wenn wir Pech haben, sogar Wanzen. Unser Nest ist auch das Nest von Viechli. Ich bitte jetzt einen Biologen und einen Schädlingsbekämpfer zu mir ins Bett in wenigen Minuten. Der Treffpunkt Bett aus dem Bett am Mikrofon Simon Hulliger.
Whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, from the hustle down on Main Street with all its lights so bright, to the trucker on a highway pressing through.
DRS1 mit dem Treffpunkt. Wir senden aus dem Bett und reden über das Bett, über das Möbelstück, das wir Jahre, Jahrzehnte drinnen verbringen. Im Schnitt ist ein Mensch in seinem Leben 22 Jahre lang im Bett. Also noch eine recht eindrückliche Zahl. Und das Bett, das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Ich sitze da auf einem aufblasbaren Bett. Also, wenn man so ein bisschen auf und ab hopset, dann wippt es so. Und bei mir mitwippt es sozusagen der Ulrich Lachmuth. Er ist Biologe und Schädlingsbekämpfer. Willkommen da in unserem Treffpunkt Bett, Herr Lachmuth.
Ja, guten Morgen.
Ich nehme an, wenn ein Schädlingsbekämpfer ein Bett sieht, dann gehen dem ganz andere Gedanken durch den Kopf als sonst jemandem. Also, was kommt euch in Sinn, wenn ihr ein Bett seht?
Ja, das ist so unsere Deformation professionell. Wenn wir ein Bett sehen, wie auch alles andere, dann kommt uns zuallererst mal in den Sinn, was kann da drin rumkrabbeln, was uns dann letztlich stört oder schädigt oder sonst irgendwie unangenehm auffällt.
Was krabbelt da drin um? Also nehmen wir jetzt mal an, wir hätten ein Mikroskop mit etwa einer hundertfachen Vergrößerung und würden uns jetzt mal das Bett ein bisschen genauer anschauen. Was würden wir da alles sehen?
Da würde uns zunächst mal eine Unmenge an Staub auffallen und wir würden ganz fürchterlich erschrecken und sagen, um Gottes Willen, und da schlafen wir jetzt die ganze Zeit drauf. Wenn wir ein bisschen genauer hingucken, dann werden wir feststellen, dass sich im Staub ab und zu ein bisschen was bewegt. Jedes normale Bett ist auch normal von einer Vielzahl von Milben besiedelt. Das ist so, da kann man drüber erschrecken, man kann es bleiben lassen, ändern kann man es eigentlich nicht.
Und ist das ein Problem, jetzt, wenn man nicht Allergiker ist?
Wenn man keine Allergie auf Hausstaub hat, dann ist das überhaupt kein Problem.
Also die Milben, die machen eben eigentlich nichts?
Nö, absolut nicht. Die leben ganz normal da. Wenn wir schlafen, verlieren wir natürlich auch unglaublich viel Wasser. Normalerweise pro Nacht zwischen einem halben und anderthalb Liter. Es gibt relativ viel organische Materialien im Bett. Es gibt ganz normale Zersetzungsprozesse. Und die Milben, die nutzen das einfach aus und leben da vor sich hin.
Also bis zu einem Liter Wasser, das wir verlieren in der Nacht, wo dann irgendwo in unserem Küssi und Tüwe und so drinnen ist.
Ja, genau.
Und die Milben, die spazieren da so, also krabbeln die auch auf uns auf zum Beispiel?
Nö, die kommen nicht auf uns, die leben im Material. Wenn es beispielsweise irgendwelche Baumwollbezüge hat oder Rosshaar oder Kamelhaar oder was der Teufel was. Da leben die einfach drin und da bleiben sie und sie kommen nicht raus und sie stören uns auch nicht.
Also wenn man nicht Allergiker ist, dann stören die einem überhaupt nicht. Jetzt hat er aber da in einem Glas hinten noch etwas anderes mitgebracht. Das sind andere Viechli, die sieht man von bloßem Auge. Sie sind schon tot und sie sehen aus wie, ja, wie soll ich sagen, so wie eine Zecke. Das wäre eine Bettwanze. Wie würdet ihr die Leute mal ein bisschen beschreiben?
Ja, das sind tatsächlich Bettwanzen. Das sind so meine Stuntwanzen, die habe ich mir mal lebend schicken lassen für einen Ausbildungskurs. Wie sehen die aus? Etwa 5 bis 6 Millimeter lang, rostrot gefärbt, ziemlich flach und sind Spezialisten dafür, sich in wirklich engen Ritzen und Spalten zu verstecken. Und wenn sie sich dort nicht verstecken, ab und zu bekommen auch Wanzen Hunger, dann suchen sie sich den, der im Bett liegt, meistens so in der Tiefschlafphase ab 2 Uhr morgens, wenn also wirklich gar nichts mehr läuft, schleichen sich dann an, suchen sich irgendwo eine nette kleine Ader und dann werden wir angebohrt und ganz genüsslich ausgesaugt.
Also das heisst, die brauchen Ruhe, wenn wir uns bewegen, dann haben sie das nicht gern, aber wenn wir ruhig liegen, dann kommen sie und das beißt, also das merken wir.
Nee, das merken wir nicht, weil beim Stich wird erstmal ein Betäubungsmittel initiiert, weil für Tiere, die sich von Blut ernähren, ist das natürlich wichtig, dass die Beute davon nichts merkt. Außerdem kriegen wir ein bisschen einen Blutgerinnungshemmer eingeflößt. Das braucht die Wanze auch, weil wenn beim Saugen unser Blut gerinnt und ihr Saugrüssel verstopft, dann hätte sie natürlich schlechte Karten. Und sie braucht Ruhe, weil wenn eine erwachsene Bettwanze sich vollsaugt, dann dauert das mal gut und gerne 20 Minuten. Und in der Zeit sollten wir uns natürlich nicht bewegen.
Aber so eine Bettwanze hat man in der Regel nicht im Bett. Weil wenn man die hat, hat man ein Problem. Oder? Also die muss man nachher mit einem Schädlingsbekämpfer auch wieder wegbringen. Man hört aber immer mehr durch mir von so Bettwanzen. Oder jetzt in New York hat man gehört, dass sie Probleme haben mit dem Hotel, zum Teil müssen Hotel zutun oder auch sonst. Sind denn die Bettwanzen so ein bisschen auf dem Vormarsch?
Die sind wieder auf dem Vormarsch. Die waren also 40er, 50er Jahre letztes Jahrhundert. Schienen sie uns hier in unserer zivilisierten ersten Welt als ausgestorben. Waren sie aber nicht. Sie haben auf einem niedrigen Niveau weiter existiert. Und jetzt seit etwa 6 bis 10 Jahren gibt es international man kann fast sagen, eine Explosion wieder an Bettwanzenvorkommen. Es hat angefangen in Australien, USA und mittlerweile gibt es also eine Vielzahl von Meldungen aus skandinavischen Ländern, Benelux, südeuropäische Länder. Auch aus Deutschland, da redet man so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand vor. Also in der Branche weiß man, was läuft, in der Öffentlichkeit noch nicht. Wenn man sich so die Verbreitungskarten anguckt, die existieren, Schweiz ist nach wie vor ein kleiner weißer Fleck.
Also wir haben keine hier? Wir reden nicht drüber.
Wir reden nicht drüber. Wir versuchen im Moment noch, das Problem totzuschweigen. Wenn wir nicht drüber reden, dann werden sie von alleine verschwinden. Das funktioniert natürlich nicht.
Aber warum sind sie denn so auf dem Vormarsch? Was hat das ausgelöst, der Boom jetzt wieder von diesen Bettwanzen?
Das hat verschiedene Ursachen. Also zum einen sind sie dadurch, dass sie uns als ausgerottet vorkamen, ein bisschen aus dem Fokus verschwunden. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, in aller Regel Schädlingsbekämpfer, haben eigentlich 50 Jahre lang verlernt, sich mit Bettwanzen zu beschäftigen. Insofern ist das Know-how im Moment erstmal wieder im Aufbau begriffen. Zweiter Grund ist, dass es Verschiebungen gegeben hat in den zur Verfügung stehenden Bekämpfungsmitteln und in den angewendeten Bekämpfungsmethoden, nicht speziell gegen Bettwanzen, aber gegen alle anderen Schädlinge. Und dadurch ist den Bettwanzen jetzt halt ermöglicht worden, wieder sich weiter auszubreiten.
Sie sind unangenehm, sie saugen im Blut, aber gefährlich sind sie in dem Sinn nicht.
Sie gelten nicht als Gesundheitsschädling. Also in extremen Fällen kommt es schon vor, dass dann Leute mal unter Blutarmut leiden, weil so eine Wanze, die saugt natürlich eine ganze Menge. Und wenn man relativ viele Wanzen hat, dann ist es entsprechend mehr. Aber Bettwanzen übertragen absolut keine Krankheiten. Jedenfalls ist es bisher noch nie bekannt geworden. Deswegen gelten sie nicht als Gesundheitsschädling und deswegen unterlaufen sie eigentlich das Radar von meldepflichtigen Insekten und so weiter.
Könnt ihr noch ruhig schlafen, ihr, der so genau wisst, was da alles kreucht und fleucht?
Ja, natürlich, weil man kann es ja einschätzen. Je genauer man die Tiere kennt, desto genauer weiß man, wo das Risiko liegt. Und desto besser kann man sich selber natürlich auch schützen, weil Bettwanzen kommen nicht, sondern Bettwanzen holt man sich. Wenn man irgendwo in der Jugendherberge übernachtet, wenn man irgendwo in einem Hotel übernachtet, es kann einem auch passieren, wenn man bei Freunden übernachtet. Je nachdem, wenn man irgendwo sich längere Zeit aufhält, wo Bettwanzen existieren, dann kann es passieren, dass man sich welche mit nach Hause bringt.
Mit dem Gepäck sozusagen, in den Kleidern oder so?
Mit dem Gepäck, genau.
Mit dem Gepäck holt man sich die ins Bett. Ja, da hat man dann nicht einen netten Bettkumpan, wenn man den hat. Jetzt ist es ja so, dass man jetzt gehört hat, ganz viel Flüssigkeit zum Beispiel pro Nacht verliert in die Küsse, ins Duvet, und man darum auch sollte Sorge haben zu diesen Küssen und zu diesen Duvet und die auch sollte pflegen, für sie eben nicht allzu heimelig werden für jenste Viechli. Wie dass man das am besten macht, das erfahren wir. Und Herr Lachmutter bleibt noch ein bisschen bei uns. Ist gut.
Aber ja.
Aber den Platz im Bett müsst ihr jetzt freigeben. Jetzt kommt der Küsse-Experte. Merci vielmals für das Erste.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Every
der Treffpunkt auf DRS1. Mein Duvet daheim ist genau richtig. Es ist nicht zu dick, es ist nicht zu dünn, es ist warm und weich und ich will kein anderes. Aber vielleicht sollte ich eben mal ein anderes nehmen. Duvet und Küsse sind fast so ein bisschen Abfallkübel. Wir schwitzen rein, einiges lagert sich drinnen ab und darum sollte man sie pflegen. Wir senden heute aus einem Bett und ich bitte jetzt zu mir auf die Bettkante der Sandro Gurbina vom Verband der Schweizer Bettwarenfabrikanten. Kommt doch mal da zu mir auf das aufblasbare Bett, das wir hier im Studio aufgestellt haben. Und da wackelt es wieder ein bisschen. Guten Morgen, Herr Gurbina.
Guten Morgen.
Wie häufig sollte man denn eigentlich ein Küsse und ein Duvet waschen?
Wir empfehlen, dass man das Duvet und das Küsse, also das Küsse sicher öfter als das Duvet.
Das heisst?
Das Küsse sollte man sicher, ich sage jetzt mal, je nachdem, alle Jahr spätestens mal waschen. Und das Duvet sicher alle paar Jahre.
Und wie? Also eben das Küsse, das mache ich noch in die Waschmaschine, das kann ich einfach dort rein tun und nachher muss ich beim Trocknen ein bisschen schauen oder kann ich das einfach irgendwie aufhängen?
Nein, also man muss wirklich darauf schauen, dass man eine genug grosse Waschmaschine hat. Und sonst kann man das Küsse und auch das Duvet waschen von spezialisierten Unternehmen. Meistens sind es auch die Fabriken, die die Küsse und die Duvet herstellen. Man kann also zurück in den Handel mit dem Duvet und das abgeben. Und das wird dann gewaschen oder dann gereinigt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Duvet zu waschen. Man kann es ganz waschen lassen. In der Regel haben die Fabriken auch genug grosse Waschmaschinen. Weil wichtig ist, dass erstens einmal genug Platz hat, um das Duvet zu waschen. Und auch wichtig ist, dass nachher eben richtig getrocknet wird. Wenn die Daunen feucht bleiben, dann schmecken sie. Das ist ein Naturprodukt und das ist dann nicht so angenehm im Bett. Neben den Viechern hat man dann auch noch den Geschmack.
Also das stinkt so, das will man natürlich nicht. Jetzt, ich habe es vorhin gesagt, eben, mein Duvet, das ist mir so etwas Vertrautes, etwas, was ich irgendwie auch gerne habe. Das ist etwas Heimeliges irgendwie und man hängt auch so ein bisschen am Duvet. Erlebt ihr das manchmal schon, dass die Leute irgendwie jahrelang einfach das gleiche Duvet haben?
Ja, das erleben wir sehr oft und ich habe letztens jemanden getroffen und er hat gesagt, ja, er habe sein Duvet unwahrscheinlich gern und das sei ein super Duvet und das haben wir schon 15 Jahre. Und noch von der Mutter geerbt. Und das ist natürlich ja, sehr viel mehr als das, was ein Duvet eigentlich von der Lebensdauer her vorgesehen ist.
Aber was ist denn das Problem? Wenn es mir noch bequem ist, es noch genug warm gibt, ist das eigentlich gleich?
Das Problem ist, dass in einem Duvet in der Regel ein natürliches Produkt drin ist. Und alles, was natürlich ist, das zersetzt sich. Und wenn man ein Duvet hat, wo zum Beispiel Daunen drin sind, dann verlieren die natürlich auch an Füllkraft und die verlieren an Qualität und die transportieren die Feuchtigkeit auch nicht mehr richtig, die zersetzen sich auch. Es kann natürlich über die Jahre hinweg kann das zerfallen und dann hat man einfach nicht mehr die gleiche Kuscheligkeit, nicht mehr die gleiche Qualität von der Wärme und nicht mehr den gleichen Feuchtigkeitstransport.
Was empfehlt ihr denn? Wie häufig sollte man das Duvet auswechseln?
Das Duvet sollte man spätestens alle 7 Jahre auswechseln.
Alle 7 Jahre, dann wäre der Herr doch ein bisschen drüber gewesen mit seinen 15 Jahren in dem Fall. Jetzt ist es beim Küsse auch noch so, dass alle so ein bisschen unterschiedliche Geschmäcker haben. Oder alle haben so ein bisschen ein anderes Küsse gern. Wie muss euer Küsse sein?
Ich habe auch einen Haufen Küsse ausprobiert. Ich hatte lange auch Nackenbeschwerden gehabt. Und bin selber auch nicht darauf gekommen, dass das könnte vom Küsse her stammen. Man muss es ein bisschen herausfinden, was für einen das richtige Küsse ist. Und die einzige Möglichkeit ist wirklich, sich sehr gut beraten zu lassen. Es kommt sehr stark darauf an, ist man Bauchschläfer, ist man Seitenschläfer oder ist man Rückenschläfer. Das weiss man in der Regel. Oder dann fragt man halt den Partner, der weiss es dann in der Regel. Und von dem hängt es auch ein bisschen ab, was das richtige Küsse ist. Wichtig ist einfach als Grundsatz, der Kopf darf nicht abgeknickt sein beim Schlafen. Also sobald man den Kopf abknickt beim Schlafen, dann kann das zu Verspannungen führen und dann zu Kopfweh oder auch dann zu Problemen, die man dann im Tag dann halt mit sich trägt.
Aber jetzt schlafe ich ja vielleicht nicht die ganze Nacht so, wie ich mich herlege am Abend. Dann könnte ich mir schon perfekt büscheln, das Küsse schön so, dass es mich stützt und dass der Kopf nicht abknickt. Aber ich zum Beispiel weiss es, dass ich in der Nacht manchmal ziemlich anders liege, als so, wie ich eingeschlafen bin. Dann nützt es eigentlich auch das perfekte Küsse nicht mehr.
Das stimmt. Aber es kommt auch darauf an, es gibt Menschen, die schlafen ein bisschen ruhiger. Oder die bewegen sich weniger als andere, die sich stark bewegen. Und die haben auch nicht alle die gleichen Bedürfnisse. Es gibt Menschen, die haben das sehr gern, wenn es ein bisschen weich ist, wenn sie es knüllen können. Und die haben auch keine Beschwerden. Und es gibt Menschen, die haben halt Beschwerden. Ich sage nur, man muss sich darauf achten, wenn man Probleme hat mit Verspannungen, mit dem Knick, mit dem Kopfweh, am Morgen, wenn man aufsteht oder auch durch den Tag, dass man auch an das Küsse denkt. Und man muss es selber ein bisschen herausfinden, was richtig ist für einen oder nicht.
Also es könnte am Küsse liegen, wenn man Verspannungen hat zum Beispiel. Jetzt habt ihr eben gesehen, wenn die Daunen drin sind, die können sich zersetzen. Was gibt es denn für alternative Füllmethoden, die vielleicht auch so ein bisschen im Trend sind heute?
Heute sind auch Naturfasern im Trend. Ich denke hier an Wolle, ich denke hier an Kamelhaar, ich denke hier an Seide. Es kommt auch ein bisschen darauf an, es gibt viele Leute, die ein Duvet haben durch das ganze Jahr. Das empfehle ich nicht. Ich empfehle wirklich, dass man auch zwei Duvet sich anschafft. Eins wirklich für den Winter, ein kuscheligeres, ein wärmes, vielleicht eher eins aus Daunen, aus einer guten Daunenqualität. Man muss auch ein bisschen auf die Füllqualität schauen. Auch gerade bei den Daunen gibt es sehr starke Qualitätsunterschiede, dass es eine schöne, grossflockige Daunen ist, die auch die entsprechende Kuscheligkeit und Wärme garantiert. Und dann im Sommer kann es auch durchaus etwas aus Seide sein, zum Beispiel. Wo einem auch garantiert, dass man eine trockene Wärme hat. Seide transportiert sehr gut Feuchtigkeit und gibt einem auch ein Wohlbehagen.
Wie sieht euer Bett aus?
Das Duvet oder das ganze Bett?
Das ganze Bett.
Ich habe sehr gute Matratze, ich habe normalen Lattenrost und ich habe ein wunderbares Duvet drauf.
Kein Himmelbett?
Nein, kein Himmelbett.
Uns nimmt es natürlich auch ein bisschen Wunder, wie das ihr daheim schlaft, wie das euer Bett aussieht. Das ist ja wirklich so ein Ort, wo man sich gerne zurückzieht, so etwas Heimliches, wirklich auch ein bisschen ein Nest. Man sieht ihm ja in Mundart manchmal schon das Nest und meint damit das Bett. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ein Foto schicken von eurem Bett, von eurem Rückzugsort. Schickt doch das an studio@drs1.ch, studio@drs1.ch. Herr Gubina, dann bleibt noch ein bisschen bei uns. Merci vielmals für das Erste. Ich werde jetzt noch etwas hören von einem Hotel, das für seine Kunden und Kundinnen oder Gäste, sage ich jetzt mal, ganz einen Haufen Küsse anbietet. Dort kommt man her und kann dann aus einem Küsse-Menü das eigene Küsse auswählen. Dort gibt es zum Beispiel auch Wellness-Küsse.
Puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar.
Y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar.
Y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí.
Destiny, I need to disagree when rules get in the way.
Was machen wir nicht alles im Bett? Schlafen, lesen, arbeiten, träumen, Liebeskummer auskurieren oder Liebe leben. Wir im Treffpunkt senden heute aus dem Bett. Aus einem aufblasbaren Bett, das wir hier im Studio aufgestellt haben. Ihr könnt es anschauen auf unserer Webcam auf drs1.ch und dort die Webcam 4, die zeigt, wie wir da alle auf dem Bett hückeln. Das Bett, das ist das eine, der Bettinhalt ist das andere. Und da sind wir zum Teil sehr wählerisch. Das haben auch Hotel gemerkt. In vielen Hotels kann man mittlerweile darum ein eigenes Küssi auslesen. Im Hotel Grand Resort Bad Ragaz zum Beispiel gibt es ein richtiges Küssi-Menü. Ein Prospekt mit verschiedenen besonderen Küssi. Und da kann man sich dann das eigene aussuchen. Zum Beispiel ein Anti-Aging-Küssi. Ich wollte von der Chef-Gouvernante, von der Ruth Rüegsegger, wissen, was das ist, ein Anti-Aging-Küssi.
Das Anti-Aging-Küssi, das hat Vitamin E drin, ist gefüllt mit Tonen und das sollte eben gegen Zellalterung wirken.
Also quasi, dass man im Schlaf jung bleibt, sozusagen?
Ja, oder jung wird.
Sogar? Ja. Und wer nimmt so Küssi?
Ja, es gibt Gäste, die ausprobieren und ich denke an alle Altersgruppen, wenn sie das lesen und sehen, denken, das können sie mal ausprobieren. Ich denke, ist das schon eine gute Sache?
Habt ihr das schon mal ausprobiert?
Nein, ich selber habe es noch nie ausprobiert.
Würde sich noch gelöst haben, oder?
Ja, wäre vielleicht auch mal noch lohnenswert. Nein, aber ich denke, ich würde mich schon noch gelöst haben.
Jetzt ist das nur ein Angebot, es gibt noch ganz viel. Es gibt zum Beispiel auch Küsse mit Aroma, also mit Lavendel oder Rosenblüten, Thymian, Melisse, Eukalyptus-Küsse. Was hat denn die für einen Nutzen?
Also eben Lavendel, das wirkt beruhigend und hilft gegen Migräne. Eukalyptus verbessert die Nasenatmung. Thymian würde bei Husten helfen, verbessert die Nasenatmung während dem Schlaf. Rosenblütenblätter ist halt der Durst, wirkt das ein bisschen harmonisierend und ausgleichend. Melissenblätter, das ist mehr so gegen Zitronen und das wirkt beruhigend.
Und dann ein Arvenküssi gefüllt mit Arvenholz. Das stelle ich mir nicht so gemütlich vor.
Ja, aber es sollte Dinge schlaffördernd wirken, vitalisierend und sogar noch ein bisschen herzschonend.
Also ein Herzküssi?
Ja, sagen Sie, dass das das bewirken soll. Also ich denke, jeder, je nachdem, wie jemand gerne schläft, oder ob er das gerne hat oder nicht, oder halt, wenn man es vielleicht auch nur nimmt und einatmet, schon den Geruch vom Arfen, oder?
Da gibt es noch das Cool-Down-Küssi. Was ist denn das?
Das hat so Klimarell-Fliess drin, so Mikrokapseln, und die erzeugen einen kühlenden Effekt bei warmer Temperatur, oder wenn es kühl ist, eben, dass es fester und dann tut es Wärme abgeben, dass man nicht schwitzt oder nicht friert.
Was sind das für Leute, die bei euch die Küsse auslesen? Also seht ihr den Gästen schon ein bisschen an, der nimmt jetzt auch ein Cool-Down-Küsse oder das ist mehr der Arvenholz-Typ?
Ja, ich denke aber schon, dass wir, einfach bei den Amerikanern wissen wir, die brauchen viele Küsse, die sind sich das auch so gewohnt, oder? Und wenn italienische Gäste kommen, die sind gewohnt, härter zu schlafen. Die haben mehr harte Küsse, in der Tendenz auf harte Küsse.
Also das Arvenküsse oder das Korkküsse gibt es ja auch noch, gell? Hat mit Kork gefüllt.
Mit Kork gefüllt gibt es auch noch, ja. Das ist für einen wohligen Schlaf.
Jetzt seid ihr seit 18 Jahren tätig in diesem Hotel, in verschiedensten Funktionen. Mittlerweile eben seid ihr Chefin von der Hauswirtschaft. Wie hat sich das so entwickelt, wenn ihr auf die lange Zeit zurückschaut? Eben, ich nehme an, vor 18 Jahren wäre das noch kein Thema gewesen, dass man ein Wellnessküsse auslesen kann an Rezeption.
Nein, das ist dann auch, also wir haben gegen verschiedene Küsse, also Antiallergiker haben wir gegen gehabt und Rothaar haben wir gegen gehabt und auch die normalen Küsse, oder vielleicht mehr gefüllt und weniger gefüllt, aber das war es eigentlich gewesen. Und dann ist dann schon die Tendenz gegen mich, mit Nackenküsse braucht, das war ein Wunsch gewesen von den Gästen, oder nachher eben Dinkelküsse mit diesen verschiedenen Aroma ist dann auch das Thema geworden. Ich denke, das hat sich schon gewandelt und der Gast ist schon gewandelt, aber vielleicht auch im Hotel ein Küsse finden, wie er es daheim auch hat, oder? Wir haben ja heute verschiedene Möglichkeiten. Ich denke auch gerade Nackenküsse oder so kleine Nuscheli. Das ist schon gegen auch noch gefragt.
Wie schlafen ihr daheim, Frau Rüegsegger?
Ich habe ein Ladypillow.
Ein Ladypillow? Und wie ist das genau?
Das hat halt mehr Daunenanteil drin, weniger Federn. Oder? Und gerade für Frauen, darum sagt man im Ladypillow, ist das nicht so dick.
Also ganz, aber gemütlich.
Sehr gemütlich, ja.
Merci vielmals, Frau Rüegsegger. Herzlichen Dank.
Gerne, Frau Rüegsegger.
Alles Gute, merci.
Merci, auf Wiederhören. Adieu.
Ruth Rüegsegger, Generalgouvernante im Hotel Grand Resort in Bad Ragaz. Ein Lady Pillow hat sie also daheim, ein Damenküsse. Bei mir da auf dem Bett im Studio ist noch gäng auch noch der Biologe und Schädlingsbekämpfer, der Ulrich Lachmuth. Hey Lachmuth, wie verhält sich eigentlich ein Schädlingsbekämpfer, wenn der in ein Hotelzimmer reinkommt?
Bevor ich Ihnen das verrate, kleine Anekdote. Im Mittelalter kolportiert man, wenn so die Adligen auf Landpartie waren, dann gehörte immer so zum Gefolge unter anderem auch ein Schwein. Und man sagt, während die Gesellschaft dann beim Abendessen beim Tafeln saß, wurde das Schwein gefesselt und ins Bett gelegt. Und wenn die Reisegesellschaft dann fertig war mit Essen, dann waren zum einen die Wanzen satt und zum anderen war das Bett angewärmt. Das ist ein klein wenig aus der Mode gekommen, das machen wir heute nicht mehr so. Wenn ich selber irgendwo in ein Hotel komme, aus meiner Erfahrung, dann benehme ich mich ein bisschen merkwürdig, wenn man mich dabei beobachten würde. Als allererstes werde ich meinen Koffer ins Badezimmer stellen, entweder in die Dusche oder in die Badewanne.
Warum?
Weil das sind zwei Bereiche, wo Bettwanzen sich schlichtweg nicht bewegen können. Also von daher besteht keine Gefahr, dass gleich beim Ankommen mein Gepäck besiedelt wird. Und danach schaue ich mir erstmal in aller Ruhe das Bett an. Das heißt, ich gucke mir die Matratze an, entlang der Matratzenkanten, schaue mir die Nähte an, vor allem im Kopfbereich. Wenn ich da nichts finde, dann fühle ich mich schon mal ein bisschen besser. Dann lupfe ich die Matratze mal ein bisschen an, schaue mir das Bettgestell an, schaue mir das Betthaupt an, das ja meistens in Hotels da ist. 2-3 Blicke aufs Nachttischchen und dann habe ich meistens ein besseres Gefühl.
Und dann steigt er ins Bett und nimmt dann wieder den Koffer aus dem Badezimmer raus.
Ja, genau. Also wenn ich überzeugt bin, dass das Ganze sicher ist, dann benehme ich mich ganz normal.
Also doch ein ungewöhnlicher Einstieg in ein Hotelzimmer würde sich vielleicht noch lohnen, oder? Dass man dann nicht die Wanzen mit heimnimmt und nachher die auch daheim im Zimmer hat. So eine Szene spielen sich einen ganzen Haufen ab im Bett, rund ums Bett. Gerade auch Ehepaare haben so ganz bestimmte Rituale, wie sie sich im Bett verhalten, wenn sie ins Bett gehen, wer zuerst geht, wer sich entkehrt und so. Szenen einer Ehe im Bett. Das tut Dr. Marco Rima sehr schön beschrieben. Wir hören ihm zu in wenigen Minuten.
I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me, if you still want me. Oh, tie a yellow ribbon around the old tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon us, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love. Can't believe I see a
Twitter, Treffpunkt auf der 6, aus dem Bett über das Bett. Mittlerweile sind wir zu dritt, die hier auf dem Bett höckeln. Das Bett, das ist ja eine Bühne eigentlich, wo sich die verschiedensten Szenen einer Ehe abspielen. Es wird gestritten, es wird geliebt, es wird gelacht. Und praktisch jedes Paar hat seine eigenen Bettritual. Und die stimmen nicht gegen für beide. Tüben doch mal die Schlafzimmertüren auf vom Komiker von Marco Rima. Er erzählt uns von seinem Eheritual.
Klar haben meine Frau und ich auch hin und wieder Lampen, nicht viel, aber wenn, dann eine richtige Lampenausstellung. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne früher ins Bett geht. Meine Frau nicht. Aber meine, mein Schätzchen lässt mich schlafen. Wenn ich also den Schlaf vom Gerechten schlafe, kommt meine Frau ins Schlafzimmer rein. Tür auf, flatang, Tür zu, flabang, Licht an, flusch, dann möglichst laut und auffällig abziehen. Ah, oh, bin ich müde, oh, ich bin so müde. Ah, oh, bin ich müde, ich bin so müde. Müde! Wecker stellen. Dann einen Schluck aus der PET-Flasche. Steht ja neben dem PET, PET-Flasche, PET. Nasse Tröpfe. Nasstücher. Dann Nachttischlampe an. Bettdecke auf. Fusch. Ins Bett reinkriechen. Es ist ein Wasserbett. Decke so zu sich überziehen. Fusch, dass ich keine Decke mehr habe. Bettdecke ausschütteln. Fusch. 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 Nachttischlampe aus. Dann zu mir ankuscheln. Das linke Bein so über mich schlagen, dass ich nicht mehr weiss, wo fange ich an, wo höre ich auf. Und etwa 3 Sekunden später dringen 2 37,5 grosse Eismöcken zwischen meinen Schenkel ein. Und dann kommt der Satz auf den, wo ich so die ganze Zeit gewartet habe. Schnüggeli, schlaf schon. Und wenn ich etwas nicht mag vertragen, ist, wenn jemand mit seinem Gesicht ganz nah an mein Ohr anliegt und demonstrativ laut und glücklich schnauft. Meine Frau kommt mir dann vor wie ein junger glücklicher Dackel. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine das lieb. Aber wehe, sie entdeckt untertags irgendwo einen Fleck an der Wand. Dann mutiert sie zu einem usbekischen Kampfpinscher. Dann sucht sie förmlich jeden Fleck in der Wohnung. Flecki, wo? Funda, je, grabba, grabba, grabba. Funda, Flecki, ja. Aber zurück ins Bett. Es ist jetzt so, dass meine Frau wird einschlafen. Alles fällt wieder von vorne an, Eismöcke raus, flasch, dann zum Bett aus, klink, 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 klink. Nachttischlampe an, dann ihren Schluck aus der Bettflasche, klink, 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 klink. Wecker kontrollieren, blablabla, dann wieder Nasentröpfel, Nasentücher, dann ihr ins Bett rein, dann wieder Nachttischlampe, und ich liege in dem 1,80 Meter grossen Bett an der Bettkante. Meine Frau diagonal. Und dann fällt mir der Satz von Pythagoras ein, A² plus B² gleich meine Frau in der Diagonalen und ich mit Hüppelten raus. Und so geht das hin und her und 4 und 5 Mal und dann geht sie noch ein bisschen und dann wieder ein Schluck aus der PET-Flasche mit der Schwiegermutter telefonieren, ich verrecke fast und 20 Minuten später schlaft sie. Meine Sängeli. Meine Schmurmeltiel. Ich nicht. Ich bin dann hellwach. Ich habe Augen wie geklöpfte Sicherungen. Wie ein Opossum. Und da habe ich am anderen Tag zu meiner Frau gesagt, los Schatz, Timeout. Irgendwann muss ich mich erholen, irgendwann brauche ich Schlaf. Irgendwann sagt sie, ja, wenn du nicht schlafen kannst, dann zähl doch bis 3. Habe ich gesagt, ich habe es um 3:30 gezählt. Und trotzdem liebe ich meine Frau. Ich meine, gerade wenn sie fort ist oder auf Reisen. Nein, aber es ist doch so, plötzlich hat man mal das Bett für sich allein. Darf diagonal liegen, waagrecht, senkrecht. Gut, ist oben an der Wand, aber ich meine... Und kann trotzdem nicht schlafen. Und warum? Muss alle PET-Flaschen selber saufen.
Der Marco Riva erzählt Szenen, die sich abspielen in so Ehebetten. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Klassiker, oder? Man zieht den Angst Duvet weg. Sandro Corbina von der Schweizerischen Bettwarenfabrikanten. Schlafen eigentlich in der Schweiz die meisten Paar mit einem grossen Duvet? Oder gibt es da wie kulturelle Unterschiede?
Da gibt es bedeutende kulturelle Unterschiede. Deutschschweizer eher unter verschiedenen Dächern, unterschiedlichen Dächern. Da ist es auch wichtig zu wissen, dass ja nicht jeder Mensch gleiche Wärmebedürfnis hat. Man kann also eine leichtere Decke oder eine schwerere Decke dann, unter einer schweren oder unter einer leichteren schlafen. Die Westschweizer bevorzugen eine Decke, eine ganze Decke, eine grössere Decke. Die ist meistens so 42, 42 im Idealfall. Und da hat man auch Platz darunter. Und die muss dann auch nicht so schwer sein, weil man geht sich ja gegenseitig auch noch warm.
Also ehrlich, sind die Bauern schon ein bisschen romantischer als wir?
Ich denke es.
Merci vielmals, Sandro Corbina. Der Treffpunkt auf der Seite über das Bett und aus dem Bett. In der zweiten Stunde reden wir über das Möbelstück, wie man es designt, wie es sich so entwickelt hat. Früher sind ja ganze Heerscharen im gleichen Bett geschlafen. Also so im Mittelalter, heute ist ja das Bett ganz ein privater Raum. Und dann werden wir auch noch herausfinden, welches Bett tut eigentlich am Rücken gut. Das alles machen wir in der nächsten Stunde Treffpunkt auf der Seite. Der französische Autor Maupassant hat mal gesagt, das Bett ist unser ganzes Leben. Da wird man geboren, da liebt man, da stirbt man. Und heute senden wir auch noch draus. Das ist die zweite Stunde Treffpunkt auf der Seis über das Bett und aus dem Bett. Das Möbel, das uns Nacht für Nacht aufnimmt, unser Rückzugsort, unser Nest. Eigentlich ein wichtiges Möbel, wo wir uns aber erstaunlich wenig Gedanken darüber machen. Wir machen das heute und denken dabei auch an den Rücken. Auf was muss man schauen, damit man nicht nur wohlig einpfuset, sondern auch noch frisch und schmerzfrei aufwacht? Wir erfahren es in wenigen Augenblicken. Am Mikrofon Simon Hulliger.
Only
Vielleicht geht es sich ja manchmal schon so, ihr wacht am Morgen auf und kommt fast nicht aus dem Bett. Der Rücken tut weh und sonst zieht es auch noch irgendwie überall ein einziges Jammertal. Wenn das passiert, dann habt ihr vielleicht ein falsches Bett. Bei mir auf dem Treffpunkt-Bett sitzt jetzt der Marco Vogelsang. Er ist Chiropraktor. Guten Morgen, Herr Vogelsang.
Guten Morgen, Frau Huliger.
Wir haben ein aufblasbares Bett hier. Wie findet ihr das? Wie ist die Qualität von dem?
Ich durfte es jetzt gerade testen. Es ist ganz passabel. Ich habe das Gefühl, das Becken sinkt ein bisschen weit ein. Das ist aus meiner Sicht für mich jetzt nicht das Ideale. Aber als Notbett wäre jetzt das Exemplar von mir aus gesehen trotzdem gut geeignet.
Auf was muss ich denn jetzt achten, wenn ich mir ein neues Bett kaufe? Auf was muss ich schauen?
Ich glaube, man muss mal zwei Faktoren anschauen. Es gibt ganz verschiedene Betten oder Aufbau von Betten mit Gestell und Matratzen. Das ist ein Teil, den man beachten muss. Und dann muss man anschauen, wie ist der eigene Körper gebaut, also vom Gewicht her und von der Form her.
Also das heisst, je nach Gewicht brauche ich eine andere Matratze. Gibt es da so wie eine Art Schlüssel?
Ich würde sagen, schon. Also man kann das vielleicht nicht immer qualitativ gerade sagen, aber man kann sagen, grundsätzlich quantitativ, wenn jemand schwer ist, muss wahrscheinlich Matratze eher auf der härteren Seite sein. Wenn jemand leicht ist, darf es eine weichere Matratze sein. Dann bezüglich Körperform, wenn jemand eher ein bisschen gerundete Formen hat, sollte die Matratze auch wieder eher auf der weichen Seite sein. Und wenn jemand eher eine flache Silhouette hat, dann ist es wahrscheinlich geschickter, die Matratze ist wieder eher ein bisschen auf der härteren Seite. Und so muss man halt dann immer einen Kompromiss finden zwischen diesen zwei Faktoren.
Und da ist es ja auch noch wichtig, dass man die Matratze auch testet, nehme ich an, oder? Also kann man die einfach heimnehmen und nach 4-5 Tagen wieder bringen, oder wie läuft das?
Gut, ich bin nicht Bettverkäufer, aber ich weiss, dass gewisse Fachgeschäfte das machen, dass man darf Betten und Matratzen heimliefern lassen und die sogar probieren. Das ist sicher mit einem grossen Aufwand verbunden. Und dann kann man testen und schauen, ob man auf diesen Betten gut schläft. Und das ist natürlich der Idealfall. Ich denke aber auch, dass man im Geschäft schon auf diesen Betten ein bisschen Probe liegen kann. Man muss sich einfach genug Zeit nehmen. Man kann nicht nur 10 Sekunden auf dem Bett liegen und dann definitiv entscheiden, das ist jetzt gut oder schlecht. Man muss vielleicht schon ein paar Minuten drauf liegen. Vielleicht auch darauf schauen, dass man nicht zu gut bekleidet ist, weil sonst tut die Kleidung auch noch ein bisschen dämpfen. Und dann kann man, also aus meiner Erfahrung, ganz gut herausfinden, ob ein Bett für einen geeignet ist oder nicht.
Wie merkt man es denn? Was sind Anzeichen, die einem sagen, das ist jetzt eben auch nichts für mich? Also eben, ihr habt vorhin gesehen, bei euch das Becken, das zu tief runtersinkt.
Ich denke, beim Bett muss man vor allem auf den Unterbereich der Wirbelsäule schauen, also im Lendenwirbel- und Brustwirbelbereich, dass man dort gut liegt. Und dort gibt es vielleicht zwei Sachen. Einerseits muss man vielleicht schauen, dass man nicht mit dem Beckenbereich zu tief einsinkt. Ich denke da immer an so Bett aus Italien, wo man fast so ein bisschen sich wie in einer Badwanne vorkommt. Das ist etwas, wo man, das Gefühl, das man dort überkommt, das sollte man nicht haben, wenn man ein Bett testet. Also wenn man das Gefühl hat, das Becken versinkt ein bisschen tief, dann ist das wahrscheinlich zu weich für einen. Hingegen, wenn man auf dem Rücken liegt und mit der Hand im Kreuz kann unten durchlangen und mit der Hand durchkommt, dann ist es definitiv zu hart. Also muss man dort auch einen Kompromiss finden. Das Gleiche gilt, wenn man auf der Seite liegt. Wenn jemand eine breite Hüfte hat und sogar im Taillenbereich kann mit der Hand durchlangen, dann ist das Bett wahrscheinlich zu hart. Und wenn das muss vielleicht jemand von außen machen, wenn man auf der Seite liegt und sieht, dass man dann eine grössere Krümmung als normal in der Wirbelsäule hat, dann ist es wahrscheinlich auch nicht ideal. Dann ist es vielleicht zu weich oder vielleicht auch zu hart. Also die Wirbelsäule sollte relativ gerade sein.
Also schön in ihrer ursprünglichen Form eigentlich auf der Matratze liegen. Ihr habt Italien angesprochen mit diesen weichen Betten. Ist jetzt aber nicht so, dass die Italiener alle Rückenprobleme haben, oder?
Ich denke, auch in Italien haben sie gelernt, dass man gute Betten muss haben. Und ich denke, überhaupt allgemein hat man Fortschritt gemacht im Bettenbau oder in der Bettenkonstruktion. Und in dem Sinne kann man nicht sagen, Italiener haben mehr Rückenweh. Ich habe aber auch keine Studie nachgelesen diesbezüglich.
Jetzt ist es ja auch so, oder mir kommt es sich vor, als hätte auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Ich meine, irgendwie besinnen. Früher hat es geheißen, die Matratze muss möglichst hart sein. Und jetzt heisst es ändern, die Matratze muss sich dem Körper anpassen. Ist das etwas, was sich auch immer so ein bisschen wandelt, je nach Forschungsstand halt?
Ich denke, dort hat man natürlich früher aufgrund von Erfahrung von einzelnen Leuten einfach das behauptet. Und man hat vielleicht auch nicht die Möglichkeit gehabt, so differenzierte Betten zu haben für den Einzelnen. Und dann kann man vielleicht schon sagen, grundlegend ist Herd vielleicht eher einmal besser. Aber es stimmt eben nicht immer.
Was mir auffällt, wenn man jung ist, dann kann man ja überall pfusen, oder? Also, dann schlaft man am Boden, das macht einem überhaupt nichts aus. Wenn man dann aber älter wird, dann spürt man immer mehr, oh nein, das ist jetzt gar keine gute Unterlage und so. An was liegt das eigentlich? Also, wird man nur im Kopf anspruchsvoller oder ist das auch der Körper?
Ich denke, das Problem liegt schon im Körper. Der menschliche Körper nimmt über die Jahre muss so sagen, er hat immer mehr und mehr Probleme. Also es gibt mehr und mehr Zonen, wo man Abnutzungserscheinungen und so weiter hat. Und entsprechend sinkt das Gesundheitspotenzial, das man hat. Und entsprechend ist dann ein gutes Bett oder eine gute Unterlage, wo man sich ja dann von der Anspannung, vom Stress vom Tag kann erholen, wichtig. Und so denke ich, muss man darauf achten, dass wenn man älter wird, dass man eben eine optimale Unterlage hat. Man muss aber, wenn man auch so Symptome hat, dass vielleicht, wenn das über längere Zeit andauert, vom Arzt oder eben geeigneterweise auch vom Chiropraktor mal kontrollieren lassen, gerade wenn es im Rückenbereich weh macht, dass man nicht sonst eine Krankheit noch verpasst dahinter. Also das muss man auch bedenken. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass je älter man ist, das Bett umso wichtiger ist.
Wie spürt ihr es bei euren Patientinnen und Patienten? Also welchen Stellenwert hat dort das Bett? Wird das so ein bisschen vernachlässigt oder was nehmt ihr da wahr?
Es gibt immer zwei Seiten. Der eine Teil der Kundschaft, der hat sowieso schon darauf geschaut, dass er möglichst etwas Optimales hat für ihn. Manchmal hat er sich vielleicht getauscht und das Falsche gekauft. Und andere, ja, die tun es absolut vernachlässigen. Ich habe schon gesehen, dass jemand selber einen Rost konstruiert hat, auf ganz eigenartige Weise. Also nicht vernachlässigt in dem Sinn, aber nicht das Ideale dann gebaut. Aber wenn sie natürlich dann Rückenschmerzen haben, die vor allem trotz Therapie manchmal nicht weggehen wollen, dann weise ich dann schon darauf hin, dass man vielleicht mal im Bereich Bett schauen sollte. Vielleicht auch, wenn sie Morgenschmerzen haben, das ist auch ein Zeichen, dann muss man darauf hinweisen, dass man vielleicht dort forschen muss. Ein guter Trick ist, wenn sie in die Ferien gehen, dann haben sie vielleicht ein anderes Bett. Dann kann man fragen, ja, ist es dann vielleicht dort besser gegangen? Manchmal sagen sie ja, manchmal nein. Und entsprechend hat man dann Hinweis, dass man vielleicht in diesem Bereich etwas unternehmen muss und nicht nur im therapeutischen Bereich.
Also das Bett ist eigentlich ganz ein wichtiges Möbel, wo wir eben ein Drittel von unserem Leben eigentlich ja drinnen verbringen. Und gleich wird es offensichtlich manchmal von denen vernachlässigt. Vernachlässigt wird es eigentlich auch so ein bisschen von den Designern. Die kümmern sich eigentlich nicht wahnsinnig um das Möbelstück Bett. Es gibt aber in der Schweiz zumindest einen, der ein Bett designt hat, vor kurzem. Wir wollen mit ihm reden, wir wollen von ihm wissen, auf was man schauen muss und warum sich eigentlich eher wenig Designer für das wichtige Möbelstück interessieren. Marco Vogelsang, für den ersten Fall, merci vielmals, dass ihr bei uns war.
Danke, Herr Huliger.
Thank you.
Wie sieht euer Bett aus? Ein Bettrost, ein Rahmen drum und fertig. Bett sehen eigentlich alle ein bisschen ähnlich aus. Bett ist Bett. Oder gleich nicht ganz. Ich begrüße jetzt am Telefon Jörg Bohner. Er ist Produktdesigner in Zürich. Guten Morgen, Herr Bohner.
Guten Morgen.
Herr Bohner, das Bett ist ein Möbel, das von den Designern eigentlich ein bisschen vernachlässigt wird. Warum denn eigentlich?
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass man nicht das ganze Produkt kann designen und beeinflussen. Ich glaube, das Bett ist ein Stück weit halt wie ein Bilderrahmen um ein Bild herum. Und das Bild ist aber die Hauptsache, nicht der Rahmen.
Also man kann eigentlich wie zu wenig machen, nur rundum so ein bisschen noch etwas dran tun. Und wieso muss das Bett überhaupt schön sein, frage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Man schläft eigentlich nur drin, es ist erst noch dunkel drin und man sieht es ja gar nicht.
Ja, ich glaube, es muss auf eine Art natürlich nicht nur schön sein, es muss ja auch vor allem auch haptisch, glaube ich, gewisse Qualitäten haben. Und wenn etwas haptisch eine gewisse Qualität hat, hat es oft auch eine gewisse Schönheit. Und ich finde, die haptische Qualität ist für mich jetzt eigentlich immer im Vordergrund.
Was ist die haptische Qualität? Was ist haptische Qualität? Könntest du das noch ein bisschen beschreiben?
Man ist mit dem Körper in einem Bett ja sehr nahe. Und das heisst, man berührt eigentlich das Material, aus dem das Bett gemacht ist. Und ich glaube, das ist recht wichtig, was das für ein Material ist. Und wie das geschafft, wie das verarbeitet ist. Also man hat ja auch das Gesicht ganz nah am Bett eigentlich. Also man sieht Sachen sehr nah. Wie man vielleicht bei einem Schrank oder bei irgendeinem Tisch gar nie auf die Distanz kommt. Und darum finde ich es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass das Bett eben schön ist und eben auch die sogenannten haptischen Qualitäten durchaus aufweist.
Ihr habt letztes Jahr für Möbel Pfister ein Bett designt. Was ist jetzt da für euch also ganz konkret Schwierigkeit gewesen oder an das Herr gegangen?
Ja, die Schwierigkeit ist ein bisschen wie auf die Eingangsfrage meine Antwort gewesen. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass man nicht das ganze Produkt im Prinzip kann selber beeinflussen. Das heisst, man macht etwas, das im Dienst steht von dem, was dann am Schluss das eigentliche Bett ist. Das heisst, man entwirft etwas, wo die Matratze und die Bettwäsche, die Textilien, die im Bett drin sind, im Prinzip dann wie Bühne bietet. Also das Bett ist eigentlich Bühne für das, was dann da drauf ist und stattfindet.
Und wie habt ihr das gelöst, das Problem? Oder was habt ihr nachher gemacht?
Ich habe gerade bei diesem Bett versucht, den Übergang von Tag und Nacht ein bisschen zu thematisieren. Das heisst, nicht einfach eine Bettkante zu machen, sondern es läuft wie eine Art eine Bank um das Bett herum. Das heisst, es ist so eine Zwischenzone zwischen Tag und Nacht, zwischen Schlafen und Wachsein. Die kann man sich draufsetzen, die kann man Sachen drauflegen. Das ist mal so der eine Teil. Und der andere Teil ist eigentlich versucht, zu versuchen, eigentlich möglichst einfach zu bleiben, in den Grundzügen eigentlich von einem Bett, also einen Rahmen und vier Beine mehr oder weniger. Und das möglichst selbstverständlich zu zeichnen und zu entwerfen.
Ihr habt vorhin das Material angesprochen, das eben sehr wichtig ist, wo man eben mit dem Körper drauf liegt, zum Teil auch wenig anhat. Was für Material habt ihr denn gewählt?
Wir haben uns jetzt eigentlich von Anfang an gerade entschieden, mit Massivholz zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, Massivholz hat eine gewisse Natürlichkeit, wo man gerne hat in der Nähe, wo man gerne hat auch beim Körper. Trotzdem kann man damit konstruieren und kann damit eigentlich alle die Funktionen, die ein Bett dann eben muss, eigentlich einlösen, kann man mit dem lösen.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr, als ihr an die Aufgabe hergegangen seid, eben ein Bett zu designen, dann wahrscheinlich auch Vorstellungen gemacht, in welchem Kontext das da steht. Also, dass ihr euch mit den Schlafzimmern von uns Schweizerinnen und Schweizer vorgestellt habt. Was habt ihr euch da so für Gedanken gemacht?
Ja, das ist noch schwierig. Also, ich glaube, das Schlafzimmer von Schweizerinnen und Schweizer, das ist ja wahrscheinlich wie ein Konstrukt. Ich glaube, die Schlafzimmer sind so verschieden wie die Leute, die drinnen sind. Und ich habe das Gefühl, als Entwerfer hat man fast keine Chance, wenn man auf so eine gewisse abstrakte Allgemeinheit spielt. Ich habe eigentlich viel mehr versucht, einem Bett oder einem Entwurf eine Persönlichkeit zu geben, in der Hoffnung, dass das auch gewisse Persönlichkeiten anspricht und natürlich andere vielleicht auch ausschließt. Aber ich glaube, Produktgestaltung hat immer auch mit dem zu tun. Also ich glaube, sobald man es anfängt, auf eine grosse sogenannte Masse machen, wird es natürlich auch gesichtsloser. Und das ist das, was mich eigentlich gar nicht interessiert. Also wir haben wirklich versucht, das Bett, ein Bett eine gewisse Gestalt und eine Präsenz zu geben. Und natürlich wird das gewisse Schweizerinnen freuen und gewisse Schweizer vielleicht nicht. Aber das wird natürlich, das ist einfach, glaube ich, Teil von dem Beruf.
Wie sieht denn euer Bett aus, Herr Bodner?
Mein Bett ist ein ganzes altes, wo schon eigentlich über eine Generation mehr dauert und ja, eigentlich nicht, in dem Sinn nicht einmal unbedingt ein Designbett.
Kein Designobjekt. Genau. Vielleicht gibt es eben gar nicht so viel, oder? Wenn die Designer sich nicht so um die Bäder kümmern.
Das ist möglich, ja. Und ich glaube, es gibt eben sehr viele gestaltete Bäder, die vielleicht eben dann vielleicht auch übergestaltet sind. Mhm. Oder wo sich eben nicht auf die, auf die Selbstverständlichkeit aber eigentlich beschränken.
Ihr könnt das Bett von Jörg Bohner anschauen, bei uns auf drs1.ch haben wir ein Foto drauf da. Und ihr könnt uns weiterhin Fotos von eurem Bett schicken. Vielleicht habt ihr ein ganz tolles Designerbett, ein ganz verrücktes Bett irgendwie. Schickt doch das an studio@drs1.ch. Jörg Bohner, herzlichen Dank. Merci vielmals.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Das Bett, das hat sich ja massiv verändert und auch wer alles drinnen geschlafen hat zum Beispiel. Ich denke so an das Mittelalter oder noch vorher, wo eine ganze Raglete im Bett war, vielleicht das Zehnte hoch, alle Geschwisterte und vielleicht noch das Personal. Und wenn Gäste kommen, haben die auch noch gerade rein dürfen schlafen. Und nachdem hat man vielleicht auch noch keine gehabt, es waren alle Blut drinnen im Bett. Heute ist das ja ziemlich anders. Heute ist das Bett ganz etwas Privates. Es gehört zu unserer Intimsphäre. Wir reden über die Wandlung auch vor Nutzung vom Bett. Wir machen das im Treffpunkt auf der RS1 und zwar in wenigen Minuten.
Mon chéri amour, bella como una canción. Mon chéri amour, tan lejana como
lady sitting on a low front porch, watching the chickens peck the ground. There ain't a whole lot going on tonight in this one horse town. Over yonder, coming up the road in a beat up Chevy truck, her boyfriend Tommy is laying on the horn, splashing through the mud and the muck. Her daddy says he ain't worth a lick. When it comes to brains, he got the short end of the stick. But Katie's young and man, she just don't care. She'd follow Tommy anywhere. She's in love with the boy. She's in love with the boy. She's in love with the boy. And even if they have to run away, she's gonna marry that boy someday. Katie and Tommy at the drive-in movie, parked in the very last row. They're too busy holding on to one another to even care about the show. Later on outside the tasty freeze, Tommy slips something on the head. He says, my high school ring will have to do till I can buy a wedding band. Her daddy says he ain't worth a lick. When it comes to brains, he got the short end of the stick. But Katie's young and then she just don't care. She'd follow Tommy anywhere. She's in love with the boy. She's in love with the boy. She's in love with the boy. And even if they have to run away, she's gonna marry that boy someday. Her daddy's waiting up till 12:30 when they come sneaking up the wall. He says, young lady, get on up to your room while me and Junior have a talk. Mama breaks in and says, don't lose your temper. It wasn't very long ago. You yourself was just a hayseed plowboy who didn't have a road to hoe. My daddy said you wasn't worth a lick. When it came to brains, you got the short end of the stick. But he was wrong, and honey, you are too. Katie looks at Tommy like I still look at you. She's in love with the boy. She's in love with the boy. She's in love with the boy. What's meant to be will always find a way. She's in love with the boy. She's in love.
Stellt euch mal vor, es ist Abend, ihr geht ins Bett, ihr, euer Partner, euer Kind. Dann kommen auch noch der Onkel, Tante, Cousin und Cousine dazu, vielleicht noch Angestellte. Alle schlafen ins gleiche Bett unter einer Decke und vielleicht erst noch ohne Pyjama. Das wäre heute eine ziemlich komische Vorstellung, ist aber mal Alltag gewesen, Realität. Bei mir sitzt jetzt Christina Sonderegger. Sie ist Kuratorin Zeitgeschichte und Möbel beim Landesmuseum Zürich und Kunsthistorikerin. Wir sitzen allerdings jetzt nicht auf dem Bett, sondern wir sitzen auf zwei änderhärten Stühlen. Frau Sonderegger, nämlich ein bisschen Rücken. Willkommen in der Sendung, Frau Sonderegger.
Grüezi, Frau Holliger.
Das wäre jetzt ein bisschen zu weich gewesen, das Bett.
Ja, da hätte ich mich also fest müssen anstrengen, um gerade zu sitzen.
Ja, das wollen wir nicht. Es ist so ein aufblasbares Bett, das wir da haben. Wir wollen es auch nicht provozieren. Wir machen jetzt vom Stuhl aus mal einen zünftigen Zeitsprung, und zwar zurück zu den Römern. Die haben ja eigentlich ganze Haufen im Bett gemacht. Also die haben gegessen im Bett, ganze Gelage haben sie gemacht. Im Bett. Was hat das Bett dort für eine Bedeutung gehabt bei den Römern?
Genau, also die Römer, das ist eigentlich, die haben eine Bettkultur gepflegt, fast ein Bettkult. Es hat in den verschiedensten Räumen hat's Betten gehabt, unterschiedlich geartet. Also zum Beispiel das Bett zum Schlafen war eher so eine gemurrte Pritsche gewesen, so in einem kleinen dunklen Raum. Dann hat es Betten gegeben, die mehrteilig waren, auch leicht erhöht, wo man gegessen hat, wo man Gäste empfangen hat, wo man diskutiert hat. Was auch wichtig war, ist, sie haben Unterlagen gehabt und sie haben auch ein Küssi gehabt. Also so eine Art Rolle, wo dann der Oberkörper sich auch aufgerichtet hat, dass sie eben können essen oder lesen. Und also es hat sich sehr viel auf dem Bett und im Bett abgespielt bei den Römern.
Weiss man, warum das so war?
Also man muss sehen, das war sehr eine hohe Kultur, die Römer. Sie hatten auch Platz, sie hatten Raum, sie konnten sich das leisten. Und was auch noch lustig ist, zum Schlafen, haben sie also getrennte Schlafzimmer gehabt. Männer und Frauen haben nicht zusammen geschlafen, sondern es hat eine Frau gemacht, es hat Männer gemacht. Also es ist schon ein Ausdruck von Kultur und von Luxus gewesen, ein gutes Bett zu haben.
Das hat sich dann ziemlich wieder verwandelt. Machen wir vielleicht jetzt mal einen Kumpel, so ein bisschen ins Mittelalter, vorhin beschrieben, ein so Bett, wo ganze Haufen Leute innen geschlafen haben. Dann ist das Bett eigentlich fast so in einem öffentlichen Raum gewesen, kann man das sagen?
Ja, es ist ein öffentlicher Raum gewesen. Also man muss sehen, die Familie, wie wir sie heute verstehen, hat dort das ganze Haus umfasst. Also das sind die miteinander verwandten Leute gewesen, mehrere Generationen, aber das ist auch das Gesinde gewesen. Und man muss sich auch vorstellen, die Häuser sind natürlich nicht wahnsinnig gut isoliert gewesen, auch nicht gut geheizt. Fenster, wenn überhaupt, haben durchgelassen. Also man hat sich irgendwo zusammengerottet, wo es warm war. Man hat einander warm gegeben. Und dann auch, gerade jetzt einmal zum Beispiel in den einfacheren Verhältnissen, hätte man sich nicht leisten können, sehr viel Betten zu haben. Weil die haben Raum beansprucht und sind dann den ganzen Tag einfach rumgestanden. Und haben wichtigen, vielleicht Arbeitsraum oder so, besetzt. Also darum hat man ein grosses Bett gehabt, wo dann alle liegen sind und, ja, haben sich dann dort mit der Körperwärme gewärmt.
Und sind dann Arbeitsraum und Schlafraum auch schon getrennt gewesen?
Nein, das ist, sehr lange war das zusammen gewesen. Man hat auch, sich dann einfach dort gescharrt, wo es warm ist, in der Küche zum Beispiel. Man hat dann dort auch geschlafen, auch zum Teil in ganz einfachen Verhältnissen. Die einfacheren Leute, die haben einfach beim Feuer geschlafen, die haben gar kein Bett gehabt. Das war vielleicht eine Pritsche gewesen, das war ein Strohsack, ein Laubsack. Und so hat man sich dann beholfen.
Wenn hat sich das dann verändern? Also, wenn ist das so etwas wie eine Scham aufgekommen? Oder man hat gefunden, das Bett ist eigentlich etwas Privates?
Also das ist immer so ein bisschen in Wellen gegangen und auch je nach Gesellschaftsgeschichte ein bisschen verschieden. Also die Hygiene oder zum Beispiel auch im 14. Jahrhundert die Pest war auch ein wichtiger Einfluss gewesen. Also man hat sich ein bisschen mehr separiert, nicht mehr zu eng zusammen gewesen. Man hat auch angefangen, mehr Nachthemper zu tragen, also sich zu bekleiden in der Nacht. Aber dann so wirklich so durchgesetzt, so Schlafzimmer, Einzelschlafzimmer, Ende 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert.
Also eigentlich erst dann hat es nachher so die abtrennten Räume gegeben, wo die Leute innen geschlafen haben. Und dann, ich mache mich noch besinnen, eben, gut, jetzt nicht in meiner Jugend, aber früher ist schon das Schlafzimmer von den Eltern ist doch ein extrem so ein Tabuort gewesen, oder? Wo man fast nicht rein dürfen.
Ja, genau. Es hat natürlich auch so eine, wie sagen, Peinlichkeitsschwelle oder Intimisierung stattgefunden. Also, früher, wo ein Schlafzimmer, also zum, oder sagen wir mal, das Bett so zum normalen Teil vom Haushalt gehört hat, ist das immer weiter hintergerückt. Also, es hat auch eine Hierarchierung vom Grundriss stattgefunden. Es ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. So, die Badzimmer und WC sind auch eher in dieser Nähe gewesen. Also, wirklich, ein privater Raum für Privatheit, wo man nicht einfach den Gästen geöffnet hat oder gezeigt hat bei einer Wohnungsführung.
Ja, den Gästen haben nichts verloren im Schlafzimmer, aber auch das war mal anders, oder? Es hat Könige gegeben, die im Bett ihre Gäste empfangen haben.
Genau, das sogenannte Paradebett im Paradeschlafzimmer. Also, das ist eigentlich fast nicht mehr ein Bett gewesen, sondern das ist ein Thron gewesen mit einem riesigen Aufbau, mit einem Baldachin, mit kostbarsten Textilien über Wald überflutet und dort innen hat der Herrscher thront und hat Hof gehalten, Leute empfangen. Und was auch noch interessant ist, man ist dann nicht aufs Bett gesessen. Also nicht, wie wir jetzt das wollen machen, das wäre zu intim gewesen, sondern er ist dort innen gewesen und hat so seinen Raum im Raum gehabt, seine Aura in dem Prunkbett und die anderen sind da rundherum gewesen.
Also ist das Bett eigentlich auch eine Art politischer Ort gewesen in dem Fall?
Ja, Lied de Justice, wohl, das kann man schon sagen. Also, es ist auch Zeichen von Repräsentation, von Würde, von Stand gewesen. Also nicht nur bei den französischen König und Kaiser, sondern natürlich beim Bürgertum eigentlich auch noch.
Zu Bett als politischen Ort, da kommt mir auch die Szenen in Sinn, Ende 60er, ich glaube 69 ist das gewesen, wo John Lennon und Yoko Ono in Amsterdam ihr Bed-In abgehalten haben, wo sie die Öffentlichkeit quasi zusammen in ihrem Ehebett empfangen haben. So hat es dann getönt.
We're going to stay in bed for 7 days, sort of, instead of having a private honeymoon. It's a private protest.
For the violence that's going in the world, you see.
To say,
we feel that instead of making war, it's better to just stay in bed. Let's stay in bed for the spring.
And grow your hair.
Yes.
For peace. Let it grow till peace comes.
Sie machen eine Art öffentliche Flitterwochen im Bett und demonstrieren für den Frieden. Man soll gescheiter im Bett bleiben, als rausgehen und Kriege machen. Man soll sich auch noch die Haare wachsen als Zeichen für den Frieden, hat John Lennon auch noch gesagt. Also, auch das ist so ein politischer Ort eigentlich, das Bett, und hat ein grosses Echo ausgelöst denn. Warum hat das für das denn, ist das denn noch so eingefahren?
Ich glaube, die Leute waren einfach noch Brüder gewesen, als er jetzt zum Beispiel. Und es war ein Tabubruch gewesen, also die Leute, also sich selber im Bett zu zeigen. Und dann, soweit ich mich erinnere, ist es ja nicht irgendwie ein schönes Bett gewesen, sondern es war so ein bisschen vernuschelt gewesen. Und was man für Assoziationen hat im Bett, sind andere als jetzt zum Beispiel bei den französischen Kaiser. Und eben vielleicht indirekt auch noch so ein bisschen, dass er hat sich, für die, die das wissen, mit dieser Geste natürlich auf eine Stufe gehoben, wo eben sich so an die französischen Kaiser, an den Louis XIV oder so anknüpft. Also fast eine Unverschämtheit, könnte man sagen.
Also ein grosses Echo, das das ausgelöst hat, dann das Bed-In von John Lennon und der Yoko Ono. Der John Lennon, der übrigens vorgestern vor 30 Jahren verstorben ist. Wir wollen in unserem Treffpunkt noch eine Art Schlussrunde machen, wir auch noch ein bisschen vorwärts schauen, uns überlegen, wie könnte sich die Funktion vom Bett vielleicht weiterentwickeln. Ich denke da an Familienbett, wo auch wieder eher so ein bisschen in Trend kommen, dass wieder eher mehr Leute eigentlich im gleichen Bett innen pfusen. Und dann wollen wir auch noch uns eure Fragen anschauen, wo sie reinkommen. Wir machen das in wenigen Minuten.
Talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jeanmaire. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married,
it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly born tags, and they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, 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 na.
Der Treffpunkt auf DRS1. Die letzten eine Viertelstunde haben wir aus dem Bett gesendet. Jetzt sind wir aufgestanden. Frau Sonderegger ist bei uns Kunsthistorikerin, die noch so ein bisschen Rückenweh heute leider hat. Darum ist es jetzt so eine gute Idee, wir hier in diesem weichen Bett sind. Meine anderen beiden Experten sind auch da. Wir stehen jetzt an einem grossen Tisch und haben vor uns Fotos, die ihr uns geschickt habt, mit Bett drauf. Zum Beispiel jemand, der Marcel Stöckli, der sich ein eigenes Bett designt hat. Sehr, sag jetzt mal, reduziert so in der Form. Sprache, eher so klar. Es klingt jetzt, als hätte ich eine wahnsinnige Ahnung. Habe ich eigentlich gar nicht. Einfach, es klingt so ein einfaches, aber sehr schönes Bett. Dann eins, so ein kuscheligeres, ein schönes Himmelbett mit einem Baldachin von der Sandra Lia aus Solothurn. Sie liebe ihr Bett, hat sie uns geschrieben. Dann so ein asiatisches Schlafzimmer mit so einem Buddha, der oben noch hängt an der Wand. Und noch ein zweites Designerbett, das ebenfalls von Marc Müller uns geschickt wurde. Frau Sonderegger, wenn wir uns die Bette so anschauen, wie die Leute heute drinnen schlafen, und wenn wir uns vorstellen, wie sich das entwickelt hat, also eben ganz am Anfang hat das Bett überhaupt noch nicht so ausgesehen.
Ja, genau. Man kann eigentlich wie grob sechs so Entwicklungsschritt beobachten. Also am Anfang, wo man die Leute noch draußen geschlafen haben, ist es wie einfach ein Tulen im Boden gewesen. Nachher, wenn man in geschützten also Unterstand ist, also mehr hausähnlich, dann nachher ist es einfach Stroh gewesen. Nachher der Stroh oder der Laubsack. Dann hat man sich ein Brett auf den Boden gelegt, dann hat der Pritsche. Dann hat man es umfasst mit Läden. Also das ist schon ein bisschen ähnlich wie heute. Und nachher hat es Beine gekriegt. Und das war eigentlich der grosse Schritt gewesen, weg vom Boden in die Höhe, aber immer noch die Läden, die mit Gurten oder mit Brettern zusammen gemacht waren. Und dort ist dann also die Repräsentation und die Fantasie, und das hat dann dort angefangen. Also vom Himmelbett zum Kastenbett, zum, ja,
der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Jetzt, dass man in die Höhe rauf ist gegangen oder dass man sich einen Himmel oben drüber gelegt hat, also so einen Baldachin, es hat ja nicht nur jetzt, optische Argumente, die da dahinter stehen, sondern da ist es auch um Gesundheit gegangen, oder?
Genau, also einerseits hat man mit dem Betthimmel verhindert, dass die Nacht irgendwie durch die Spalte von der Decke Ungeziefer oder Dreck runtergeht. Auch mit den Beinen hat man sich vom kalten Boden weggehabt. Und was auch noch ist, eben die sich ein Bett leisten mit hohen Beinen, also mit richtigen Pfostenbeinen, die haben dann auch Hab und Gut gehabt, die sie unter dem Bett verstauen in Truhe. Also man hat das, was einem lieb und teuer ist, im Bett gehabt und unter dem Bett.
Das ist ja heute auch noch ein bisschen viel so. Wenn da meine Kinder denken, die nehmen immer das, was sie am liebsten haben, ins Bett. Eins mag sogar das Piratenschiff. Das war ein bisschen gross gewesen. Es sind noch Fragen reingekommen via E-Mail, die ich gerne unseren Experten stellen möchte. Und zwar hat der Max Müller geschrieben, er möchte wissen, bei welcher Temperatur, dass man sein Duvet oder sein Küsse waschen müsse, damit man alles Ungeziefer, das drin steckt, könnte vernichten. Ich frage vielleicht zuerst mal den Schädlingsbekämpfer, Biologe Ulrich Lachmuth, was muss man da für eine Temperatur wählen, für das wirklich alles, was lebt, weg ist?
Wenn man die Tiere umbringen will, braucht man Temperaturen über 60 Grad. Aber waschen ist nicht unbedingt erforderlich, weil bei 60 Grad waschen mag nicht alles verleiden. Also wenn man wirklich Wanzen, Milben abtöten will, wird es wahrscheinlich besser sein, das Duvet oder das Kissen einfach nur in Trockner zu tun, höchste Stufe, halbe Stunde, dann ist die Sache erledigt.
Aber wo sonst solche Temperaturen mögen die Duvet und Küsse unter Umständen nicht verleiden, oder Herr Gorbina von der Bettwarenfabrikant?
Nein, die mögen das nicht verleiden, wenn man sie kocht, schon gar nicht, wenn es Naturhaar sind oder wenn es Daunen sind. Bei Synthetik-Duvet ist es dann natürlich anders. Die kann man zum Teil kochen. Meistens sind auch Wäscheanleitungen auf den Duvet drauf und wenn man sich an die hält, dann kann man nichts falsch machen.
Dann ist noch eine Frage von der Rita Pfähler. Sie möchte gerne wissen, wegen einer Tempur-Küsse, die sie hat, wie kann man denn das reinigen?
Es kommt darauf an. Vielfach sind die Nackenstützküssen mit Tempur oder auch anderen Kunststoff in einer Hülle eingefasst. Also die Hülle selber, die kann man waschen. Auch nach Anleitung, das ist kein Problem. Der Kunststoff selber, also der Kern selber, ist schwierig. Also den muss man auswechseln. Wenn er durch ist, dann ist fertig. Also waschen ist sicher praktisch nicht möglich.
Kann man eigentlich auch fast ein bisschen zu steril schlafen, wenn Sie auch noch wissen, also, dass man zu viele Sicherheitsvorkehrungen trifft und dann quasi in einem, ja, in einem Hochsicherheitsbett ohne jegliche Milben schlaft?
Ja, man kann natürlich. Wenn man Allergiker ist, dann ist es ein Zustand, den man anstrebt. Wenn man kein Allergiker ist, dann ist die Grenze zur Hysterie fließend. Also man tut sich selber keinen Gefallen damit.
Aber wo Milben an sich sind, das können wir dir nochmal sagen, die machen einem ja nichts.
Genauso ist
es. Wenn man nicht allergisch ist.
Genauso ist das.
Sie sehen einfach nicht so schön aus.
Man sieht sie ja nicht.
Ja, zum Glück, genau. Man schläft ja nicht mit dem Mikroskop im Bett. Ich möchte gerne noch eine Anekdote erzählen von der Regula Stern. Sie hat ein Küsschen, hat uns geschrieben, dass sie ein Dinkelküsschen halbe hat. Und das sei so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie so Geräusche machen, oder? Weil es so ein bisschen laut ist halt. Und darum sagt sie jetzt, sie hat einfach auch ihr lautes Küsschen. Aber sie hat es offenbar sehr gern. Dann wollen wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, Frau Sonderegger. Wir haben jetzt mit euch so ein bisschen zurückgeschaut, wer alles drinnen geschlafen hat. Was habt ihr das Gefühl, das Bett, der Privatort, die Intimsphäre, wird es ändern, wieder so ein bisschen etwas Öffentlicheres, wo man auch gerne wieder darüber redet und vielleicht auch mehr Leute drinnen lassen schlafen, Stichwort Familienbett.
Ja, also es gibt ja die eine Bewegung schon mit den Kindern, also mit den Säuglingen, das Co-Sleeping, also das nicht mehr die Kleinen in ein Schlafzimmer verbannt werden, in ein eigenes Bettchen, sondern dass man sie ins Bett holt, also sicher noch in dem Alter, wenn sie gestillt werden. Ob das Schlafzimmer so öffentlich wird, es hat schon in den 30er Jahren, also beim neuen Bauen, neues Wohnen, hat es so Bestrebungen gegeben. Nouveau savoir-vivre, also wo man versucht hat, Betten zu machen, die ausgesehen haben wie Couch. Also wo man es gar nicht mehr so angesehen, dass man drin schläft, sondern sie werden dann umgeklappt und ein bisschen verstellt und nachher sind sie ein Bett und der Tag durch sind sie wie ein Sofa. Also das hat es eigentlich schon gegeben, um das Schlafzimmer wirklich öffentlicher zu machen.
Aber es bleibt, hat das Gefühl, schon eher etwas Privates noch.
Ja, ich glaube schon. Ich finde es auch noch schön, weil es ist sonst schon wahnsinnig viel öffentlich. Man schaut überall rein und das Schlafzimmer könnte doch eigentlich noch ein bisschen etwas Privates bleiben.
Wir haben heute ein bisschen reingeschaut in diesem Treffpunkt, haben uns das Bett ein bisschen genauer angeschaut. Ich danke euch ganz herzlich, Christina Sonderegger vom Landesmuseum Zürich. Merci auch vielmals Ulrich Lachmuth, Biologe und Schädlingsbekämpfer. Und merci vielmals Sandro Gorbina von der Schweizer Bettwarenfabrikant. Herzlichen Dank, merci vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.